Herzlich willkommen an alle, die zuhören und willkommen zur dritten Folge Let's Talk Sisters. Heute haben wir ein Thema, das wir sonst auch haben. Wir sprechen über Feminismus und wir sprechen über jüdisch sein, aber wir versuchen das heute aus einer queeren Perspektive mal anzugehen. Um dafür so ein bisschen Einstieg zu bekommen, was ist Queerfeminismus, worum geht's da eigentlich? Queerfeminismus, ganz einfach, geht davon aus, dass Geschlecht stark konstruiert ist, um es mit Judith Butler zu sagen. Doing Gender meint also, dass geschlechtliche und die sexuelle Identität von sozialen Handlungen erzeugt wird oder in diesen Handlungen entsteht. Und der Queerfeminismus versucht eben, diese Konstruktion zu dekonstruieren und eben auch aufzudecken, dass es nicht nur queer, das ist auch Feminismus ja sowieso an sich, die systematische Diskriminierung aufgrund der Kategorie Geschlecht sichtbar zu machen und natürlich auch aufzulösen. Und was bei queer noch ganz wichtig sozusagen ist, der Begriff queer ist radikal offen. Also die Definition obliegt jedem selbst, was queer ist. Die einzige Bedingung ist, dass man es selbst definiert und dass es eben keine Fremdbestimmung ist. Und das heißt, wenn sich jemand queer oder seine Sexualität queer nennen möchte, dann kann er das unter den Bedingungen tun, die er selbst oder sie selbst eben für queer hält. Was unter dem Aspekt dann auch ein Thema ist, was durchaus immer mal wieder besprochen ist, ist eben die Frage nach dem Outing. Braucht es Outing? Was ist ein Outing? Ist das, inwieweit ist das für die Selbstwahrnehmung wichtig? Aber inwieweit ist es auch wichtig, eben die Sexualität, dass sie anerkannt wird von der Mehrheitsgesellschaft und in welchem Rahmen findet das statt zum Beispiel? Oder ist das vielleicht heute überhaupt gar nicht mehr was, worüber wir noch groß sprechen müssen? Und dann, bevor wir ins Thema noch ganz tief einsteigen, gibt es ein Kürzel, was wahrscheinlich öfters verwendet wird, und zwar ist es das LGBTQI Plus oder Sternchen Kürzel, was Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexuell meint. Und das Plus oder das Sternchen ist eben sozusagen nochmal da, um zu verdeutlichen, diese radikale Offenheit gegenüber allen möglichen, was noch dazukommen möchte oder was in dieser Definition nicht mit drin ist. Aber dieses LGBTQI Plus meint eben alle nicht-hetero-Menschen, die sich nicht oder die sich nicht in der dichotomischen Mann-Frau-Identität wahrnehmen möchten oder sehen. Nur mal soweit, um den Einstieg hier in unser Thema so ein bisschen zu verdeutlichen oder zu sagen, mal anzusprechen, was wir in der kommenden Stunde so ein bisschen anschneiden wollen. Denn es geht natürlich auch darum, wo gibt es Räume für die LGBTQI-Plus-Community oder wo findet eine Sichtbarmachung statt? Wie braucht man diese? Wann braucht man diese? Warum braucht man diese Sichtbarmachung? Wo vielleicht auch nicht? Und natürlich auch in unserem Podcast, wie findet es im jüdischen Kontext auch statt? Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe für dieses unfassbar vielfältige und bunte Thema die wunderbare Ursula Ramberger da. Und ich begrüße dich. Herzlich willkommen, Ursula. Ich freue mich wahnsinnig jetzt auf die nächste Stunde.
Ich freue mich auch. Servus und Shalom.
Genau, Servus und Shalom. Wir haben sogar, das fällt mir jetzt bei Servus ein, das ist natürlich passend für bayerische Augsburger Zuhörer, aber was in dieser Podcast-Folge auch vielleicht interessant zu wissen ist, es ist eine Sonderfolge, weil wir tatsächlich beide in Wien sitzen momentan, oder? Sitzt du gerade in Wien?
Ja. In meinem Wohnzimmer und jetzt, da müssen wir, glaube ich, irgendwie auch zumindest über Ostern bleiben.
Schaut so aus, ja, genau. Und das ist sozusagen Sonderedition, weil sonst sind ja alle anderen Gäste jetzt immer in Berlin oder dann die nächsten vielleicht in Frankfurt und überall sonst verteilt. Aber wir zwei sitzen tatsächlich in derselben Stadt. Ich würde dich noch vorstellen, damit auch jeder weiß, warum ich mich eigentlich mit dir unterhalte und warum das auch so super cool ist und warum das lustig wird die nächste Stunde. Und zwar, du bist 1981 in Linz geboren. Du hast Theater, Film und Medienwissenschaften sowie Publizistik an der Universität Wien studiert. Deine Dissertation, die du 2012 abgeschlossen hast, handelt zum queeren israelischen Film. Und da ist dann auch 2015 ein Buch dazu erschienen oder das Ganze dann im Buchformat erschienen. Du hast 15 Jahre als Journalistin und Mediengestalterin, unter anderem für Plus 4, Radio Orange, X-Rox Magazin, das Anschläge-Magazin, aber auch für das Tel Aviv Fest, also das LGBTQI Filmfestival in Tel Aviv. Und das This Human World Film Festival gearbeitet. Du warst während dieser Tätigkeit auch mit Theater- und Journalistenworkshops in der Jugend- und in der Flüchtlingshilfe tätig Und hast du 2013 nämlich zusammen mit Stefan Schaden das Partyprojekt Kibbutz Club gegründet. Und da geht es sozusagen darum, das diverse Publikum mit israelischem Pop-Trash in ihrer Vielfalt zu verbinden und die Leute einfach auch zum Feiern zu bringen. Und seit 2018 bist du erneut in Ausbildung, und zwar hast du dir den Wunsch erfüllt, dich zur Verhaltenstherapeutin ausbilden zu lassen, um psychisch kranke Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.
Wow, was für eine Vorstellung.
Ja, das bist du.
Das hat ja voll lang gedauert. Ja, das bin voll ich, ja stimmt. Also dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, schön. Das ist gut. Jetzt können dich alle noch genauer kennenlernen. Ich fange so an, wie ich auch die der anderen Podcast-Folgen angefangen habe, und zwar die Standardfrage, ganz einfach, bist du Feministin? Siehst du dich selbst als Feministin?
Ja, selbstverständlich. Und ich meine, in der heutigen Zeit ist es schade, dass es noch immer nötig ist, sich ganz offen und auch wirklich public so zu bezeichnen, weil es einfach noch notwendig ist. Und ich habe für diese Folge auch extra mein Super Wild Feminist T-Shirt angezogen. Man sieht es nur jetzt leider nicht, aber ich könnte es ja vielleicht in die Kamera halten. Kann man es lesen?
Ja, ja, ja.
Wild Feminist. Wild Feminist. Das ist ganz wichtig.
Und wie definierst du deinen Feminismus? Was bedeutet das für dich?
Mein Feminismus ist ein Einstehen für meine Schwestern, ein Einstehen für Frauenrechte auf den verschiedensten Ebenen. Ja. Das fängt damit an, also so ein sehr einschneidendes Erlebnis bei mir war tatsächlich, als ich meinen ersten Job in den Medien angenommen habe, ich glaube, es war damals nur ein Praktikum und dann war es ein Job. Und als ich draufgekommen bin, dass ich nach 2 Jahren ein weniger verdiene als ein Neueinsteiger, der männlich ist. Und das war für mich so, ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, oder? Und da, ab dem Zeitpunkt wurde ich dann wirklich total outspoken, was den Gender Pay Gap etc. betrifft, aber auch verschiedenste Erlebnisse meiner Freundinnen im Freundeskreis, auch von der Familie, auch von mir selbst mit sexueller Belästigung im öffentlichen Raum, auch bei Partys etc., die es immer wieder nötig machen, ganz einfach auch sehr outspoken sich als Feministin zu bezeichnen. Und ich bin stolz drauf. Ich bin's gerne. Aber es ist halt noch ein langer Weg.
Die zweite Frage auch zum Einstieg. Wie definierst du dein Jüdischsein?
Mein Jüdischsein über die Religion, ja. Ganz oft wollen das Leute hören, hey, und wie ist das so mit der Klagemauer und mit der Synagoge und so weiter. Ich gehe tatsächlich nicht in die Synagoge. Ich war schon öfters in der Synagoge, fand das auch sehr schön, aber weniger aus einem religiösen Aspekt als aus einem, der mich irgendwie beruhigt hat. Meine jüdische Identität ist eine ganz starke kulturelle, eine ganz starke kulturelle Komponente, Literatur, Musik, also aus Israel oder von für jüdische Menschen. Filme natürlich, also ich bin ja auch Filmwissenschaftlerin, das ist ein ganz wichtiger Teil von mir. Und natürlich auch meine Familiengeschichte, ja, meine Großmutter mütterlicherseits, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Das sind alles so verschiedene Teile, die mich ausmachen, und natürlich auch Freundeskreise. Auch, und Israel ist ein ganz wichtiger Punkt auch für meine jüdische Identität, ein ganz großer Teil.
Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, so welche Rolle spielt da Israel? Also, und wie ist das Teil deiner Identität geworden? Denn du lebst ja nicht dort.
Ich lebe nicht dort, das ist richtig. Es hat im Grunde genommen mit Gesprächen angefangen mit meiner Großmutter, die immer ganz eine große Sehnsucht nach Israel gehabt hat, ohne jemals leider hinzukommen. Und in mir ist eben sehr, sehr schnell dann auch der Wunsch entstanden, dort einmal auch etwas produktiv zu machen und auch hinzufahren und dort nicht nur Urlaub zu machen, sondern vielleicht sogar dort zu arbeiten und dort Freundschaften zu knüpfen. Das habe ich dann auch wirklich alles gemacht. Für mich bedeutet Israel auch gedanklich ein Zufluchtsort. Ja, es ist für mich ein Ort der Zuflucht. Vor allem, wenn wir uns die jetzige Situation anschauen, mit den ganzen Querdenker-Demos, die durchwandert sind von Antisemitinnen, von Parolen, die wirklich an eine andere Zeit erinnern als an das Jahr 2021, dann ist das für mich immer so eine Rückversicherung, dass es dieses Land gibt, ja, das mich aufnehmen würde. Und das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl tatsächlich, ja, mit all diesen Problemen, die dieses Land natürlich auch hat. Aber es bedeutet mir sehr viel. Und ich kann mich auch noch das erste Mal erinnern, wie ich nach Israel gekommen bin, was ich gefühlt habe, ja, wie das Flugzeug gelandet ist in Tel Aviv. Und ich habe gewusst, oh mein Gott, ich musste jetzt irgendwie für meine Doktorarbeit forschen und Hilfe, das ist alles total viel und arbeiten werde ich jetzt auch dort beim Filmfestival. Und das ist alles total in den Hintergrund gerückt, wie der Flugzeug gelandet ist. Und ich wusste, ich bin jetzt das erste Mal da und ich habe zu weinen begonnen im Flugzeug. Also ich bin, ich hätte mir das nie gedacht, dass das wirklich so einen Effekt auf mich hat, einfach dort einmal auszusteigen und einfach nur auf diesem Boden zu sein und rumzulaufen und zu tun und zu machen. Es war sehr prägend für mich. Und seitdem immer wieder jedes Jahr ein paar Mal hingeflogen.
Ja, voll schön. Ja, jetzt hast du das, du hast es schon das ein oder andere Mal hast du Film erwähnt, du hast Musik erwähnt, auch das Filmfestival oder deine Dissertation. Wir überlegen ja schon auch, was die Räume sind. Wir hatten es in den letzten beiden Gesprächen, ging es immer darum, in welchem Rahmen ist es denn möglich, frei zu sprechen? Wo sind denn die Räume, in denen auch erstmal sprechen kann und mit einem Vertrauen auch über sich sprechen kann, über seine Erfahrung sprechen kann, aber vielleicht auch Räume, in denen man eben laut aussprechen kann und in denen man sichtbar machen kann. Und was der Film und Musik und das Filmfestival ja zum Beispiel auch zeigen, ist so der Raum der Popkultur. Und da weiß ich, würde ich dir vielleicht einfach die Frage stellen, so wo siehst du denn da in der Popkultur Möglichkeiten auszusprechen, laut zu werden oder warum denkst du, dass es gerade vor allem für eine LGBTQI+-Community ein Ort ist, an dem es möglich ist, frei zu sprechen?
Also Popkultur ist ja etwas, das in der LGBTIQ und auch in der verstärkten der Gay-Culture und der Gay-Community sehr, sehr stark gefeiert wird, ja. Also die Queens wie Madonna, Whitney Houston, Beyoncé, die auch eine tolle Bühne gehabt hat, wo Feminist eingeblendet worden ist. Ich liebe Beyoncé.
Ja, ich auch.
Das ist, oh mein Gott, ein großer Fan. Ich sage mal, das sind Ikonen, die gefeiert werden. Ja, nicht nur bei Partys, sondern es gibt auch filmische Ikonen. Das geht viel weiter zurück in die Camp-Culture, wo in den Hollywood-Filmen dann eben die ersten so edgy Experimente gemacht wurden mit der filmischen Repräsentation ganz einfach von schwulen Charakteren. Das war oftmals am Anfang noch sehr klischeebehaftet. Ja, der schwule Friseur, der sehr exaltiert ist in seiner Gestik und Mimik. Und lesbische Frauen waren früher eher repräsentiert als diese Holzfällerhemd tragenden Trucker-Ladies, ja, die jetzt nicht so gut weggekommen sind. Es war aber, wenn man jetzt, ich fokussiere gerade voll stark auf Film, ja, das ist auch Popkultur, das war alles zu Beginn, trotz allem, trotz dieser sehr klischeehaften Darstellung eine Identifikationsfläche. Hier finden wir uns wieder, ja, hier werden wir repräsentiert. Das hat sich dann natürlich auch in die Musik übertragen. Nicht nur mit Elton John ganz am Anfang oder den Village People, sondern dann natürlich auch ganz stark Madonna, ja, die eben durch das Voguing. Ich habe mal gedacht, ich kann Vogue, ich kann es nicht, ja. Das ist nur so ein Sidestep. Ich war in einem Workshop, es war voll super, aber ich konnte es einfach nicht. Es war sehr schwierig für mich, das zu akzeptieren. Aber Madonna hat zum Beispiel das Vogue in diesem Tanzstil, der ja im Grunde genommen aus der Black Latino Community, aus der Gang in New York quasi stammt. Dieser Tanzstil, der diese Posen in Vogue-Magazinen imitiert, quasi auf die große Popkulturbühne gebracht, ja, durch Vogue, dann auch bei ihrer Tour. Popkultur hat gemacht eben etwas, das vorher in der Nische war, ja, diese Voguing Balls der 80er Jahre, die waren in ganz kleinen, ja, Ballrooms in Harlem und so weiter, die hat das auf die große Bühne gebracht. Und deswegen werden eben diese Ikonen auch bei uns so gefeiert. Ich bin auch großer Madonna-Fan, ja. Schäme mich da auch nicht, ja, finde ich ganz, ganz großartig. Und ja, das hat sich natürlich alles weiterentwickelt sukzessive, ja. Heute ist Repräsentation von Transidentität, ja, Gay, Lesbian, Intersex etc., pansexuellen Menschen kann man ja lange fortsetzen, queeren Menschen ganz einfach in der Mitte angekommen, ja, sowohl im Fernsehen, im Hauptabendprogramm, ja, als im Vorabendprogramm in irgendwelchen Soaps. Das ist mittlerweile, Gott sei Dank, zur Normalität geworden. Trotz allem gibt es dann in der Popkultur mit der Lady Gaga etc. eben diese sehr edgy Experimente, die noch einen Schritt weiter gehen. Und das finde ich, also es ist noch immer notwendig, ja, weil jetzt haben noch nicht alle Menschen verstanden, dass wir queeren People natürlich gekommen sind, um zu bleiben. Ja. Und deswegen finde ich es immer wieder schön, auch diesen Vergleich der queeren experimentellen Kultur von früher, das hat jetzt so diesen, quasi die Brücke ist rübergegangen in diese Mainstream-Kultur, ja. Aber es gibt noch immer beides.
Ja, voll. Es ist ein schöner Ansatz zu sagen, ja klar, es geht natürlich nicht darum, einmal nur auf der Bühne zu stehen und eine Show zu machen, sondern es geht natürlich darum, zu bleiben. Ja, das ist natürlich so Sachen wie auch Lady Gaga ja wirklich irgendwie versucht. Also das ist ja wirklich Dekonstruktion, was eben zum Beispiel Lady Gaga versucht und macht oder zumindest die ersten Phasen bei Lady Gaga so. Das ist ja wirklich um ein Aufbrechen von Vorstellungen, Geschlechterkonstruktionen von oder Konstruktionen, was Frau sein soll oder so. Wir sind schon beim Film. Also ja gut, Lady Gaga und Beyoncé und Madonna. Gut, wir waren bei Musik.
Aber können wir gerne weiterreden, wie du willst, ja?
Ja, über Beyoncé können wir sowieso noch eine Weile reden. Auch Madonna. Wir könnten das ja alles füllen. Aber wo du engagierter warst, beziehungsweise wo du ja wirklich viel gearbeitet hast, war eben im Filmbereich und auch zu deiner Dissertation. Und mich würde dann tatsächlich interessieren, mal so ganz basic-mäßig, wenn du sagst, israelischer queerer Film, was macht denn einen Film queer?
Ja, ist eine gute Frage. Das früher wird das wahrscheinlich, würde das so beantwortet oder wäre das so beantwortet worden, naja, wenn irgendein Charakter, ein Protagonist oder eine Protagonistin im Film gay ist oder queer ist, ja. Mittlerweile ist das zu wenig, ja. Also mittlerweile muss man da schon ein bisschen weitergehen. Es gibt Filme, die von queeren Filmemacherinnen oder einem Produktionsteam ganz einfach gemacht werden. Die Storyline ist aber vielleicht überhaupt, also hat keinen Gay-Character oder keine transidente Person, ist aber trotzdem genuin, finde ich, so von der Entstehung. Wenn man sich dann auch dahinter anschaut, wie ist der Film entstanden, wie sind die Produktionsgelder zustande gekommen. Ja, das ist ja oft auch sehr schwierig für Menschen, die vielleicht einmal Filmproduzentinnen, Regisseurinnen, die einmal ein bisschen eine andere Idee haben. Das wäre für mich auch ein queerer Film, auch wenn jetzt keine Protagonistin oder ein Protagonist queer ist. Und man muss sich halt ein Filmprodukt genauso wie ein Musikstück auch immer anschauen, in welcher Zeit ist das entstanden, in welcher Gesellschaft, wie war die Gesellschaft damals aufgestellt, wie dieser Film entstanden ist, ja? Gegen welche Hürden musste da gekämpft werden? Jetzt ist das ganz, ganz groß, Repräsentation von People of Color im Film, People of Color bei Awardshows, ja, die jahrzehntelang leer ausgegangen sind oder einfach nicht beachtet worden sind. Vielleicht einmal nominiert, aber nie gewonnen. Und genau das passiert jetzt eben auch langsam mit queeren Filmemacherinnen und auch Protagonistinnen. Also, als du vorher das Outing angesprochen hast, auch vor kurzem im Elliot Page, der eben gesagt hat, okay, ich stehe dazu, ich bin transident und was der erste transidente Mensch am Cover von Time Magazine war, als Schauspieler auch, als sehr bekannter, Oscar nominiert oder gewonnen, hat gewonnen sogar, für Juno. Da tut sich einiges und ich finde immer, Film ist Produkt seiner Zeit, ja. Also mich hat auch bei meiner Arbeit als Filmwissenschaftlerin am Film interessiert, wie ist der Film entstanden? Nicht nur was passiert da auf der Leinwand, sondern, das habe ich auch probiert in meinem Buch, was haben die Regisseure, Regisseurinnen machen müssen oder welchen Weg mussten sie gehen, um zu dieser Produktion zu kommen? Und das war, so jetzt mal in Israel der 90er Jahre, sicher auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, ich habe ja fokussiert auf israelischen queeren Filmen. Und da hat sich natürlich auch in den letzten 20, 30 Jahren enorm viel getan.
Ja, wie würdest du denn sagen, ist gerade so der Trend? Also wenn du sagst, so ja, jetzt mit dem Outing von Elliot, würdest du sagen, der Trend ist vermehrt, so dass es als gar nicht mehr queer bezeichnet werden muss? Oder würdest du eher sagen, weil ich meine, wir haben das jetzt halt mit dem, weil du es angesprochen hast, mit den People of Color in Filmen so, das ist einfach ganz klar auch von der Black Lives Matter-Bewegung im letzten Jahr nochmal viel verstärkter dann zum Vorschein gekommen und wird jetzt offensichtlich irgendwie vermehrt gerade in der Popkultur drauf geachtet. Würdest du sagen, das ist so ein Trend auch für queer gibt oder ist der vielleicht auch zurückgehend?
Ob er zurückgehend ist, weiß ich nicht, aber es tut sich einiges. Es war schon vor einigen Jahren mit dieser Amazon-Serie Transparent. Ja, die hatte da auch das erste Mal diese Transition eines älteren Mannes auf dem Weg zu einer Frau begleitet quasi in einer Drama-Serie. Das hat natürlich große Wellen geschlagen und war, glaube ich, das erste Mal, dass das in Serienform vor allem auch einer älteren Person quasi Bühne geboten worden ist, mit all den Problemen, die dann diese Serie bekommen hat, durch Vorwürfe an die Hauptperson, Hauptdarsteller, an den Hauptdarsteller gerichtet, der sexuellen Übergriffe eben an Cast-Members, die eben transident sind. Also da gab es ja dann noch ganz, ganz viele Verwerfungen innerhalb dieses Darstellers, also dieses Casts. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Für mich persönlich wäre es total schön, wenn man das, also ich freue mich immer, wenn ich Filme sehe oder Serien sehe, wo das Thema Queerness nicht mehr zum Thema gemacht wird, sondern es ist einfach da. Ja, es ist einfach so. Und ich muss da nicht jetzt irgendwie eine dramatische Musik einspielen, oh mein Gott, jetzt kommt der queere Charakter, der hat sicher ganz schlimme Probleme, sondern dass das einfach einmal normal ist, ja, nicht mehr 27 Backstories erzählt werden müssen, sondern einfach ankommt, ja, als das, was es ist, ja, also als normal. Und ich verstehe, wenn Filmemacherinnen und Filmemacher ein bisschen einen anderen Weg wählen, das ist ganz klar. Also vor allem, wenn man Filme erzählt, die vielleicht in einer anderen Zeit spielen, kein Thema. Aber ich finde es immer sehr erfrischend, wenn das nicht speziell zum Thema gemacht wird, sondern einfach ist. Also ich habe auch vor einiger Zeit mit dem Festival Director vom TLB Fest, von dem LGBTIQ Filmfestival in Tel Aviv gesprochen, heute übrigens auch. Schöne Grüße.
Danke.
Ja, ich habe ihm erzählt, er war sehr aufgeregt. Ich hab mit ihm gesprochen und tatsächlich, also auch über eine Serie, die es in Israel in den 90er Jahren gegeben hat. Das war so quasi die erste Fernsehserie, die einen schwulen Charakter quasi hatte, Florentin. Und da war das zum Beispiel damals, das war natürlich auch ein bisschen eine klischeehafte Darstellung, aber in den 90er Jahren war das für ganz, ganz viele schwule Männer in Israel. Endlich haben wir jemand, ja, im Fernsehen, der irgendwie ist wie wir. Und das ist natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, klischeehaft dargestellt worden. Das gibt es heute nicht mehr so, aber es hat trotzdem damals seine Berechtigung gehabt. Ja, was ich damit sagen möchte, das ist einfach ein Produkt der Zeit. Ja, es wird sich verändern. Die Filme mit queere Filme, wie immer man das dann auch definiert, die schauen 2021 anders aus, als wie es wahrscheinlich in 10 Jahren ausschauen werden, ja.
Und wenn du jetzt auch sprichst von den Israel in den 90er Jahren und den ersten Filmen, in denen Homosexualität überhaupt thematisiert wurden, was würdest du sagen, was macht gerade Israel in dem Bereich auch zu einer Art Vorreiter? Warum haben die gerade in diesem Bereich ein Know-how, was man sich vielleicht abgucken könnte?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich kann es natürlich jetzt nicht 1:1 so beantworten. Ich glaube, es liegt auch daran an der sehr besonderen Geschichte der Entstehung von Israel, ja. Und auch, wo es geografisch verortet ist. Weil die geografische Verortung ist halt wirklich umgeben von Ländern, die Israel nicht so, sage ich einmal, friedlich gesonnen sind, mehrheitlich. Und da entsteht dann schon eine ganz, wie soll ich sagen, eine eigene Lebensweise, die auch versucht, die Zeit, die man hat, bestmöglichst zu nutzen. Manche würden sagen, das ist total hedonistisch, vor allem wenn man schaut, in Tel Aviv vor der Pandemie und jetzt langsam wieder zur Normalität zurückfinden, sehr hedonistischer vielleicht, von manchen so beurteilter Lebensstil mit viel Party, viel rausgehen, jede Minute nutzen. Ich habe damit mit ganz vielen Menschen auch aus der queeren Community darüber gesprochen, tatsächlich in den letzten 10 Jahren, die auch teilweise eben Erfahrungen mit Bombenangriffen gehabt haben, die eben auch durch den Militärdienst, den ja Frauen auch 2 Jahre, Männer 3 Jahre verrichten müssen, wenn man nicht zum National Service geht, also quasi den Zivildienst, die da Erlebnisse gehabt haben, auch in der Familie vielleicht, dass sie jemanden verloren haben im Krieg, die dann gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt einfach unsere Zeit bestmöglich. Und mit den Filmemacherinnen, mit denen ich gesprochen habe, und das waren doch einige, die haben gesagt, wir wollten da einfach das, was wir fühlen und das, was wir erlebt haben, irgendwie ohne irgendeiner Zensur auf Zelluloid bannen, beziehungsweise jetzt auf eine große Speicherkarte. Und das ist ihnen gelungen und da waren immer schon sehr, sehr große Experimente. im filmischen Bereich, also auch zur Vermischung von Genres. Ja, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Musical mit Kriegsfilm, mit Comic, mit irgendwie Animated Stuff. Das fand ich immer sehr spannend. Und es kommt in Israel ganz, ganz viel queerer Content, Film-Content aus den Filmschulen. Ja, also ganz, ganz viele junge Filmstudentinnen nehmen sich diesem Thema an. Was dabei sehr auffallend ist, ist, ich meine, in Israel ist das Militär natürlich allgegenwärtig. Ja, jeder war wahrscheinlich beim Militär, wenn eben nicht durch gesundheitliche Gründe entschuldigt. Das heißt, die Armee hat sehr, sehr oft in diesen Filmen auch, und wenn es nur eine Backstory ist, aber sie kommt vor, und auch die Religion. Ja, die Religion nicht bei jedem Film, aber es gibt mindestens ein Familienmitglied in diesen Filmen meistens, der die religiös ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich habe eben wirklich im Vorfeld von diesem Podcast jetzt auch mit Yair Hofner gesprochen, eben dem Direktor vom Festival, und habe ihn wieder gefragt, wie es ausschaut mit dieser Kurzfilm-Competition, die es immer gibt aus Israel. Und er hat gesagt, ja, sie haben Einreichungen noch und nöcher. Also das stoppt einfach nicht. Und das war, muss ich echt sagen, einer meiner Lieblingsteile bei diesem Festival, diese jungen Kurzfilme zu sehen mit queeren Content oder einfach von queeren Menschen gemacht. Das fand ich hochspannend.
Wenn das an einem Film, an einer Filmschule entsteht, dann entsteht das ja aus sozusagen überwiegend Eigenmotivation. Also das, was die Studierenden dann selbst beschäftigt, das ist ja nicht unbedingt was ausgelegt, was verkauft werden muss.
Da hast du vollkommen recht. Da ist natürlich das Ansinnen dahinter, ist nicht, dass ich diesen Kurzfilm, den ich auf der Filmschule drehe, vermarkte und damit groß Kohle mache, sondern das ist, ich schaue, dass ich immer Filmfestivals unterbringe, ja, in eine Competition oder einfach als Vorfilm zu einem großen Film. Das ist absolut richtig. Ich habe auch mit Mitch Rosen auch damals gesprochen, der hat einen sehr, sehr schönen Kurzfilm gedreht über schwule Vampire, die Soldaten sind. Also das Watch Over Me, Schmort Alai, ein wirklich sehr, sehr schöner Kurzfilm. Ich meine, alleine diese Vermischung, ja, also eine geheime Vampireinheit der israelischen Armee, das ist großartig, ja. Den muss man sich anschauen. Und der zum Beispiel hatte dann teilweise Probleme, diesen Film bei internationalen Filmfestivals unterzubringen. Weil die gesagt haben, das ist erstens einmal Armee, Soldaten und so Israel, Krieg kommt da gar nicht vor. Vampirzähne kommen vor, schwuler Sex kommt vor. Der hatte Probleme, diesen Film unterzubringen, auch wegen Vorurteilen, was ja, Armee, Israel etc. Ich glaube, das Schwule war da weniger das Problem. Da habe ich mit ihm drüber gesprochen, das war tatsächlich auch ein Problem. Und Yair Hofner ist ja auch Filmemacher. Dem ging es mit seinen Langfilmen auch so, auch Budgets aufzustellen für einen Film, für einen großen Kinofilm, ist natürlich auch in Israel jetzt nicht super, super einfach. Ja. Also das wär gelogen, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt einen Film und der Maincast sind lesbische und transidente Frauen, dann werde ich sicher auch dort nicht durchspazieren durch die Produktionsbüros und werde abcashen. Für meine Produktion so einfach ist es nicht. Sieht man auch immer wieder bei der budgetären Situation, zum Beispiel des TLB-Filmfestivals. Das ist auch nicht immer einfach.
Wie bist du denn zu dem Festival gekommen?
Tatsächlich habe ich gewusst, dass ich eine Doktorarbeit schreiben möchte, die unbedingt mit Israel zu tun hat. Und was lag näher als Filmwissenschaftlerin und lesbische Frau, als dass ich mich mit mir und Film beschäftige in Israel. Meine Doktormama fand das sehr gut und ich habe dann gedacht, okay, dann muss ich nach Israel und fand dieses Filmfestival und habe den Flug schon gebucht gehabt und habe dem Filmfestival geschrieben, habe gesagt, okay, ich möchte eine Doktorarbeit schreiben zu diesem Thema, israelischer queerer Film, kann ich einfach bei euch irgendwie mitmachen oder so. Und der Yair Hofner hat mir zugeschrieben, ich glaube am selben Tag noch mal gesagt, komm rüber, passt, mach mit bei uns. Ja, ich bin dann rübergeflogen und habe mitgemacht und das dann wirklich durchgehend 5, 6 Jahre, also jeden Sommer, habe dort Interviews gemacht, gefilmt, habe natürlich auch Interviews von meiner Doktorarbeit gemacht, habe durch die Mitarbeit beim Festival auch eben die ganzen israelischen Filmemacherinnen kennengelernt Und was das erste Mal, wie ich dort war, für mich so schön war, war diese Offenheit, mit der mir begegnet worden ist, wie ich gesagt habe, okay, könnte ich deinen Film irgendwie bekommen, weil ich würde da gerne was drüber schreiben. Wenn man das in Österreich irgendwie macht, ist das teilweise so, na, das nicht, ja, schauen wir mal, okay, schreibt die Produktionsfirma an oder sonst was. Also mir wurde wirklich geholfen und die fanden das auch sehr spannend, dass ich auch aus Österreich komme und dieses Thema irgendwie erforschen möchte. Es war eine wunderschöne Zeit. Mir tut sehr leid, dass momentan eben durch die Covid-Situation das Festival voriges Jahr war nur online. Heuer ist es verschoben auf November, aber wahrscheinlich mit Live-Publikum, wenn man geimpft ist. Also die Hoffnung lebt.
Du sprichst Hebräisch, oder?
Gesagt. Mehr schlechtes Recht.
Hast du das dann in dem Zeitraum auch gelernt?
Also ich schlag mich durch. Also ich wollte schon immer lernen und es ist auch ganz okay. Also ich glaube, ich komme ganz gut durch. Ich wollte tatsächlich immer lernen. Meine Oma hat immer gesagt, das tut ihr total leid, dass sie diese Sprache eben nicht mehr spricht. Und ich habe dann irgendwann einmal angefangen beim Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung in Wien, das ganz, ganz großartig ist, by the way, auch super Vorträge immer hat und auch zur jüdischen Geschichte, zu Israel etc. Ich habe dort jahrelang eben Sprachkurse besucht und natürlich auch durch meine Freunde und Freundinnen in Israel viel gelernt. Und jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen die praktische Anwendung, ja.
Klar. Warum Tel Aviv? Warum gibt es kein LGBTQI-Filmfestival in Jerusalem oder auch in Haifa, wenn es jetzt nicht unbedingt das religiöse Jerusalem sein muss? Aber warum Tel Aviv?
Tel Aviv ist einfach, ich habe es ja vorher schon erwähnt, irgendwie durch diese ganze hedonistische Partykultur, durch dieses offene Leben, durch das Meer, auch die Architektur der Stadt ist dort irgendwie, da ist sehr viel junges Leben, ja. Ich glaube, ein ganz großer Nachteil von, na gut, Haifa ist am Meer, aber so irgendwie sehr industriell teilweise beim Hafen, so nicht so schön, ist auch vom, sage ich mal, von den Einwohnerinnen, Einwohnern, sage ich mal, nicht so jung wie Tel Aviv. Tel Aviv hat diesen Metropolen-Flair auch. Wir haben einen sehr großen internationalen Zuzug. Ich glaube, das war einfach die perfekte Stadt, ja, am Meer, um so ein Filmfestival auf die Beine zu stellen. Jerusalem im Vergleich ist natürlich sehr, sehr stark geprägt von der Religion und zwar nicht nur von einer, sondern von drei Weltreligionen. Und ich weiß nicht, ob du jemals dort warst, in beiden Städten. Gefühlsmäßig ist es schon was anderes, ja. Also das ist,
total.
Wie ich das erste Mal in Jerusalem war, war ich erschlagen, ja. Ich fand es wunderschön, aber ich fand es auch teilweise sehr, sehr bedrückend, ja. Habe mich das erste Mal wirklich sehr eingeengt gefühlt. Also händchenhaltend mit meiner Freundin dort zu gehen, war jetzt nicht so angenehm, ja. Und das ist über Vergleichbares jetzt, irgendwie, dass man Hate bekommt, ist mir in Tel Aviv nie passiert. Das mag ich nicht ausschließen, das kann natürlich dort auch immer wieder mal vorkommen, aber ich sage mal, da ist die Offenheit in Tel Aviv, was LGBTQI betrifft, viel größer. Ja. Mittlerweile, nach all den Jahren, habe ich aber auch Jerusalem lieben gelernt tatsächlich. Da hat sie in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Nicht nur, dass plötzlich eine Straßenbahn von Ost nach West fährt und das sehr praktisch ist, sondern tatsächlich auch irgendwie so, die Religionen sind noch immer da, das ist noch immer sehr viel, aber auch durch die großartige Arbeit in Jerusalem von einem Jerusalem Open House, das ist so ein LGBTQI-Haus, also so ein Gay-Center, also ein Community-Center, wo Menschen, die eben queer sind, hingehen können. Es gibt Gesprächsgruppen, es gibt die Möglichkeit, mit Therapeutinnen zu sprechen, Jugendgruppen etc. Und da habe ich auch einige Tage verbracht und da eben auch eine andere Seite kennengelernt, die wirklich diametral dem entgegensteht, was ich in Tel Aviv erlebt habe. In Tel Aviv war es Party, Party und Offenheit und keine Angst. Und in Jerusalem war das wirklich, auch vom Publikum das Wort eben aus- und eingegangen ist, anders. Also das waren auch viele nicht geoutete orthodoxe, also jüdisch-orthodoxe Menschen. Es waren auch viele Palästinenserinnen, Palästinenser. Also ich habe nur Männer kennengelernt, die teilweise wirklich illegal in Israel waren, weil sie von zu Hause weg mussten, weil sie schwul sind. Und quasi dort den ganzen Tag gesessen sind und in alten Schulmagazinen geblättert haben. Und das war für sie Freiheit. Ja, und ich habe mich sehr lang mit den Menschen dort unterhalten. Das war sehr schön. Es war teilweise auch sehr traurig. Ja, also, aber das Jerusalem Open House leistet dort wirklich ganz, ganz große Arbeit, ja, um diesen Menschen einfach beizustehen, die das wirklich nicht leicht haben.
Da kommt mir gleich die Frage, die ich zwar zum Schluss irgendwie noch angedacht hatte, aber die passt hier so wunderbar. Was ist denn deine Meinung? Braucht es ein Outing? Braucht es das nicht? Was denkst du da darüber? Also es ist ja gerade schon, gerade jetzt im so ein bisschen Queer-Feminismus irgendwie Thema, weil halt viele sagen, ja, braucht es doch sowieso nicht mehr, es sollte doch eh jeder sein, wie er ist und man, was für Details man da dann irgendwie ausgeben muss seiner Sexualität und warum muss ich mich rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist es immer noch für sehr viele unfassbar wichtig, also auch sich selbst gegenüber, aber natürlich auch die Anerkennung zu bekommen. Was denkst du da darüber?
Ich hatte tatsächlich noch ein klassisches Outing, aber das war 1999. Ja, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, wirklich eine andere Welt gewesen. Das war auch in Linz, da ist jetzt noch ein bisschen anders. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, ich finde, wünschenswert wäre es, einfach ein großes Ding mehr daraus zu machen, sondern einfach so zu sein. Ich meine, ich lebe jetzt auch schon über zwei Jahrzehnte offen. Und am Anfang hatte ich noch das Gefühl, ich muss das überall sagen. Ich muss überall sagen, irgendwann einmal, wie es bei mir ausschaut. Mittlerweile denke ich an das gar nicht mehr, weil das ist für mich, das bin so ich, das ist für mich so normal, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, wenn ich einen neuen Arbeitgeber habe oder mir eine neue Wohnung suche und mit irgendwelchen Maklerinnen und Maklern spreche oder keine Ahnung, irgendwelche neuen Leute kennenlernen, da habe ich nicht das Gefühl, ich muss da jetzt die Karten am Tisch legen, weil die werden es früher oder später schon irgendwie zufällig merken, wenn ich sage, meine Freundin und ich haben das und jenes gemacht. Ich denke da nicht mehr groß drüber nach. Und das ist schon auch ein Fortschritt in der Gesellschaft, weil sonst würde ich das nicht machen. Ich finde, ob ein Outing notwendig ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also es ist ja doch noch das Stadt-Land-Gefälle, auch in Österreich und Deutschland, genauso wie in Israel. Ja, nehmen wir mal diese eine Stunde entfernten Städte Jerusalem und Tel Aviv. Ja, das ist Tag und Nacht. Ja, aus welcher Familie komme ich? Wie sind die Leute dort eingestellt? Das sind alles Dinge, die ich irgendwie sicher heranziehen werde, meine bewusste oder unbewusste Entscheidung, mich zu outen. Und ich würde niemandem jetzt irgendwie eine Vorgabe geben, wie diese Person das zu machen hat. Was ich allerdings wichtig finde, ist, wenn Personen, die im öffentlichen Leben stehen, ja, das ist immer so, okay, warum hat sich der oder die nicht vorher geoutet? Ich meine, das ist ja voll arg. Das ist auch die ganz individuelle Entscheidung dieser Person. Ja. Und es mag sicher viele Gründe gegeben haben, warum eine Person das zu einem späteren Zeitpunkt gemacht hat. Zum Beispiel Spitzensportler im Fußball etc. Das ist sicher schwieriger. Ich finde es immer großartig, wenn ein Mensch zu dem steht, was er oder sie ist. Ich finde es aber jetzt auch mit Ellen Page oder so ganz, ganz toll, weil das für viele eine Identifikationsfigur sein wird und vielleicht auch einfach Mut gibt, ja, anderen jungen Menschen, die vielleicht vor so einer Entscheidung stehen. Ja. Oder wenn ich mir die Protagonisten von Queer Eye anschaue, auf Netflix, den Jonathan Van Ness, ja, den ich sehr liebe, ja, ich bin großer Fan, einfach ein Mann, der sagt, okay, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin, was ich bin. Ich muss mich jetzt für euch nicht irgendwie in eine Kategorie schieben lassen. Ich finde Kategorien und Schubladen auch ganz gefährlich, tatsächlich, ja. Der trägt halt heute mal seine High Heels und am nächsten Tag seine Sneaker und heute ist er mal boyish, am nächsten Tag trägt er ein Kleid. Go for it, girl. Also, das finde ich großartig, ja. Und er ist niemandem eine Rechenschaft schuldig. Aber wenn man seine Biografie liest, hat er auch tatsächlich Zeiten gehabt, wo er sehr gestruggelt hat mit seiner Identität. Und das ist nur normal. Das heißt, jeder Mensch sollte das so machen, wie er sie es für richtig erachtet und wie es eben auch mental für diese Person passt und sich da nicht drängen lässt.
Gilt die Regenbogenflagge nicht nur für ganz viele unterschiedliche Menschen, sondern auch, dass man selber einen Regenbogen sozusagen und Vielfalt in sich haben kann. Dass man auch nicht immer am selben Tag sozusagen, man ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Also da darf dann jeder für sich entscheiden. Uns rennt die Zeit weg. Ich kann es nicht glauben.
Wahnsinn! What is happening?
Ja, genau. Was jetzt natürlich noch super wichtig ist, wir haben es am Anfang nämlich schon angesprochen, und zwar die Gründung vom Kibbutz-Club. Denn das ist ja was, also vor allem in Wien ja brutal eingeschlagen hat und was ja irgendwie so ein bisschen eine Variante des Sichtbarmachens und des Lautwerdens irgendwie auch ist. Also finde ich.
Auf alle Fälle.
Und da würde mich jetzt interessieren, wie du da dazu gekommen bist. Also vom Filmfestival und du weißt nicht, wie kam es zu dieser Gründung? Wie ist Kibbutz Club entstanden?
Es war ein Tag im Juni im Jahr 2010. Ich bin tatsächlich von meiner ersten Israel-Reise zurückgekommen und bin am nächsten Tag sofort in Wien auf die Regenbogenparade gegangen und habe mir gedacht, wow, jetzt bin ich wieder da und ich kann gleich diesen Spirit von Tel Aviv auf die Straßen Wiens bringen, voll super. Und habe dann bei der Parade plötzlich so eine Fußgruppe gesehen, die eine Regenbogenfahne mit Davidstern hat einer umgehängt gehabt und so Plakate, wo irgendwie gestanden ist, Dana International und also diese großartige Eurovision-Ikone, die eben gewonnen hat 1998 als erste Transfrau eben für Israel mit Viva la Diva. Und habe mir gedacht, wer sind diese Menschen? Ja, Davidstern, Regenbogenfahne habe ich in Österreich noch nie gesehen. Und habe ihm da den Stefan Schaden angesprochen, den ich damals noch nicht kannte, und habe gesagt, was macht ihr da? Und er hat gesagt, ja, wir sind die Queer Hebrews. Ja, es ist eine Gruppe zur Aufklärung, also für LGBTQI-Rechte in Israel und gegen Antisemitismus. Und er hat natürlich in mir etwas sofort angesprochen und hat gesagt, wow, das finde ich großartig. Lass uns irgendwie in Kontakt bleiben. Und dann haben wir uns angefreundet und sind dann auch im Laufe der Freundschaft draufgekommen, dass wir beide israelische Popmusik total lieben und es sehr, sehr schade finden, dass man in Österreich nämlich wirklich nirgends dazu tanzen kann. Und dann ist irgendwann mal so die Idee entstanden, machen wir doch einfach mal eine Party. Und das war am Anfang irgendwie nur so ein Gerede. Und irgendwann haben wir gesagt, sollten wir vielleicht nochmal echt machen. Das war dann, also wir haben so 2012 angefangen, ernsthaft zu überlegen und haben das dann auch irgendwie aufgestellt und sind davon ausgegangen, okay, wahrscheinlich wird das jetzt einmal stattfinden, so ein Special Event. Ja, haben ganz lange wegen einem Namen überlegt, irgendwas Israelisches und so Kibbutz. Und so Kibbutz ist was, wo man gemeinsam was macht und wo man zusammenhilft. Irgendwie so, das wollten wir schon auch transportieren mit diesem Namen. Und haben dann diese Party gemacht im Februar 2013 und waren urnervös, haben einen israelischen DJ eben gehabt und einen österreichischen, weil das war uns wichtig, dass da auch so eine Verbindung gibt und haben gesagt, okay, dass die Leute halt hoffentlich kommen, spielen wir auch noch so ein bisschen Pop, Eurodance und so weiter und natürlich die Queens wie Beyoncé und Britney und Whitney und wie sie alle heißen, klar, ja, muss dabei sein. Und dann sind 800 Leute gekommen tatsächlich zur ersten Party und das waren echt viele.
Zur ersten, ja.
Ja, und das waren echt viele.
Das ist der Wahnsinn.
Die haben auch gar nicht da reingepasst und so, wie so, oh mein Gott, also da war dann die Nervosität plötzlich in die andere Richtung, was tun wir mit den Leuten? Dann haben wir so gesagt, während der ersten Party, hey, vielleicht machen wir es ein zweites Mal auch. Ja, ist ja, machen wir es ein zweites Mal. Und das war jetzt eben vor 8 Jahren. Also wir machen es noch immer. Der Stefan ist mittlerweile nur mal als Partygast dabei. Das ist jetzt die Karina Krampel, macht das jetzt mit mir. Sie hat schon einige Jahre eben mitgearbeitet und der Stefan tanzt aber auch noch ganz brav bei jeder Party mit. Aber jetzt eben durch die Pandemie natürlich momentan auf Eis gelegt.
Ja, leider. Wir haben im Vorfeld, ja, das wissen wahrscheinlich meine ZuhörerInnen sowieso, dass ich im Vorfeld immer auch ein bisschen mit meinen Gästinnen quatsche. Wir haben da schon drüber gesprochen, dass ihr auch ziemlich antisemitischen Hate auf die Partys bekommen habt. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil ich möchte eigentlich ungern in den Interviews oder im Podcast, wenn es um jüdische Identität oder Feminismus geht, so die ganze Zeit über Antisemitismus sprechen, weil es halt einfach ziemlich viel dominiert und das ist natürlich auch nicht das, was einen ausmacht, sondern es ist das, was die Menschen ausmacht, die diesen Hate beginnen, ja, von diesem dieser Hate kommt. Aber trotzdem, wir kommen nicht drumherum, ist es natürlich hier auch wieder eine Frage, vor allem wenn es so eine Veranstaltung ist, die dann natürlich auch Queerness zum Thema macht. Und da sprechen wir jetzt hier auch von Intersektionalität, um ein bisschen Theorie wieder mit reinzubringen. Intersektionalität meint, dass die Diskriminierung eben nicht nur eine Ebene hat, sondern dass aufgrund von verschiedenen Punkten die Diskriminierung stattfindet und deswegen auch die Diskriminierungserfahrungen anders sind, also nicht immer die gleiche Diskriminierungserfahrung. Und inwieweit habt ihr erstens mal, in welcher Form habt ihr den Antisemitismus erlebt und aber auch inwieweit hätte die Diskriminierung von Homosexualität noch eine Rolle gespielt?
Also ich unterscheide bei den Vorfällen, mit denen wir konfrontiert waren, immer zwischen jenen, die online, also virtuell stattfinden und solche, die eben tatsächlich in der Situation real stattfinden, während der Party oder einfach auf der Straße. Und virtuell hat sich das natürlich von Kommentaren auf allen Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram abgespielt. Das waren Androhungen, die sehr stark auch aufs Jüdischsein abgezielt haben, also mit Aufrufen, also direkt an mich hat das jetzt geh ins Gas. Auf mein Frausein, das waren Vergewaltigungsandrohungen auf Twitter, tatsächlich, die ich über Direct Messages bekommen habe. Natürlich auch nur ich, auch nicht mein Partner in Crime, der Stefan Schaden, hat die natürlich nicht bekommen. Das waren gepostete Hakenkreuze, das waren dann, wenn eine Party ist, eben, wir müssen dann immer ganz genau schauen, unsere Social Media Kanäle, also wir haben mittlerweile eh nur mehr eine Facebook-Seite, und da muss man immer vor einer Party genau schauen, was wird gepostet, wenn natürlich der Traffic nach oben geht. Und da haben wir auch schon eben von verschiedensten Seiten, das ist eben diese BDS-Seite, ja, Boycott Divestment Sanctions Movement, das ist ein sehr Israel-bezogener Antisemitismus, da ist sehr, sehr viel gekommen, auch nicht nur virtuell, sondern, also da war ein Vorfall, der hat mich auch sehr geschmerzt, muss ich sagen. Wir sind ja jahrelang selber plakatieren gegangen, der Stefan und ich und Flyern, und haben in der Rosa Lila Villa, das ist ein queerer Community Space mit wieder Restaurant und Bar, das war dazwischen einmal zu, und das ist eine riesen Pinnwand, da kann jeder raufhängen, was er möchte, und unsere Plakate sind dort auch gehängt, wie immer. Und ich habe dann eben eine Nachricht bekommen von einer Bekannten, die dort arbeitet, die gesagt hat, ja, eure Plakate wurden antisemitisch beschmiert. Und das, ich konnte das nicht glauben, weil ich war so geschockt, weil es ist ein für mich war das ein Safe Space, ja, ganz einfach so dieser queere Community-Raum, hat mich dann aber einfach auch so wachgerüttelt, dass eben auch im queeren Kontext Antisemitismus existiert, das hören die meisten Menschen überhaupt nicht gern, probieren das dann auch teilweise zu rechtfertigen mit, ja, aber Israel, ja, das höre ich dann ganz oft. Und auf diesen Plakaten sind eben verschiedenste Schmähungen bestanden und es hat uns sehr getroffen. Was aber wieder sehr schön war, ist, dass diese Rosa Lila Villa in einem Statement, das sie dann auch öffentlich gemacht haben, die hinter uns gestanden sind und diesen Angriff eben auch, diesen Vandalismus verurteilt haben. Und das fand ich dann wieder, ich habe das Gefühl gehabt, da steht jemand hinter uns, ja, und die lassen uns nicht alleine. Das fand ich schön. Bei der Party direkt gab es auch Vorfälle, du hast vorher gesagt, ja, direkt auf die Queerness bezogen, das war weniger. Also hauptsächlich war es aufs Jüdischsein und dann kam Israel ins Spiel. Und hauptsächlich eben dieser israelbezogene Antisemitismus, aber auch eben von islamistischer und rechtsextremer Seite, klar, ja, das war immer dabei. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass eben dieser israelbezogene in den letzten Jahren viel stärker geworden ist. Bei der Party, ja, es gab Siegheilrufe bei der Bar. Ja, diese Person wurde rausgeworfen. Es gab in einer sehr, sehr langen Schlange, weil wir die Leute nicht mehr reinlassen konnten, so Wortmeldungen wie, lasst ihr jetzt die Juden vor, werden die sonderbehandelt, brauchen keinen israelischen Pass, dass ich hier reinkomme. Nein, brauchst du nicht, habe ich gesagt, aber du kommst sowieso jetzt nicht mehr rein, weil ein Mensch mit so einer Einstellung, ciao, shalom, abam, freundet, sagt man in Österreich, den brauchen wir auf unserer Party nicht, ja. Weil, wenn ich schauen kann, dass ich diesen Hate raushalte, dann werde ich das versuchen. Aber das waren punktuelle Dinge, die immer wieder passiert sind, tatsächlich. Und auf die Queerness bezogen war das, wir haben das gemerkt, also ab 2015, viele Menschen sind vom Krieg geflüchtet aus Afghanistan, aus Syrien. Wir haben diese Menschen bei uns auch im Club aufgenommen, ja. Refugees welcome. Und natürlich diese Musik, die sehr viele orientalische Klänge auch hat, hat natürlich auch ein Publikum aus dem Iran, aus Syrien, aus Marokko etc. angezogen. Also wir haben da auch ein Stammpublikum auch aus der Türkei. Das macht uns ja auch aus. Also wir sind sehr bunt. Und da gab es dann am Anfang wirklich so, okay, da sind zwei Männer, die küssen sich, ist das okay? Was ist das für eine Party? Die wussten da teilweise nicht, auf welche Party sie gekommen sind. Und das habe ich eigentlich alles relativ gut mit dem österreichischen Schmäh sehr gut aus der Welt schaffen können und habe das denen dann auch erklärt, wie es in Österreich ist und wie es bei dieser Party ist. Und da gab es dann nie ein Problem. Da gab es tatsächlich, wenn wir ein Gespräch geführt haben, und diese Zeit muss man sich aber auch nehmen, dann irgendwie, das ist oft auf einer Party sehr schwierig, hat das dann auch funktioniert tatsächlich. Also da hatten wir dann keine Probleme. Wie gesagt, die größten Probleme sind dieser bezogener Antisemitismus und diese Bedrohungsszenarien auch, die wir hatten nach Bataclan, ja, in Paris und nach dem False Flag Shooting in Orlando, da ging es uns nicht gut. Ja, da haben uns auch neue Sicherheitskonzepte überlegt und so weiter. Also das war dann, da hatten wir dann auch kein gutes Gefühl am Anfang. Da ging es uns einfach mit dieser ganzen Situation nicht gut. Aber ja, das sind punktuelle Ereignisse, aber jedes einzelne Schmerz. Aber jedes einzelne lässt uns auch weitermachen, weil wir sehen, dass es einfach notwendig ist. Ja, und ganz ehrlich, weil wir einfach fucking Fun haben, diese Party zu machen. Und weil wir einfach diesen Ort weiter offen lassen wollen, um eben Menschen aus verschiedensten Ways of Life zusammenzubringen, die einfach nur eines eint. Sie lieben israelischen Pop-Trash. Und das ist doch ein super gemeinsamer Nenner, den wir Raum kaum.
Oh, ich habe so Lust, feiern zu gehen. Das ist echt schön. Ich sehe mich gerade so richtig danach. Aber was wir machen, werden diese Playlist auf jeden Fall verlinken. Und dann kann man zumindest ein bisschen Pop-Trash zu Hause hören. Und irgendwann, ich hoffe, wird es auch wieder möglich sein.
Oh ja, wir sind alle eingeladen.
Ja, ich habe schon gehört, man muss früh dran sein, damit man auch noch einen Platz hat.
Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, Jahreszeit und so weiter. Und vielleicht, wir drücken einfach die Daumen, gibt es im Sommer die Möglichkeit, Open Air etwas zu machen.
Ja, weil du es jetzt vorhin noch angesprochen hast, und zwar den Safe Space. Auch wichtig natürlich, wenn wir über Antisemitismus sprechen, wichtig, wenn wir über Outing sprechen, über Sexualitäten, die von der Mehrheitsgesellschaft vielleicht nicht anerkannt sind. Wo siehst du, beziehungsweise machen wir es mal andersrum, es gibt in Deutschland, gibt es den Keshet-Verein, den gibt es seit 2018 und der macht auch einen Shabbat-Gottesdienst, der von einem schwulen Rabbiner auch geleitet wurde und das ist sozusagen ein Ort, der auch von Studenten, glaube ich, auch teilweise gegründet wurde und das ist sozusagen eine Organisation, die sich in Deutschland auch nochmal gegründet hat, um auch so eine Sichtbarmachung voranzutreiben, beziehungsweise auch aus der jüdischen Community eben die Leute irgendwie aufzufangen. Und dann ist halt schon die Frage, wo ist für dich oder wo siehst du innerhalb der jüdischen Community oder innerhalb dem jüdischen Kontext einen Safe Space? Und vielleicht muss man da auch nochmal dazu sagen, dass Wien schon auch nochmal ein bisschen einen Sonderstatus hat, weil Wien einfach auch als eine der lebenswertesten Städte für gerade für die LGBTQI-Community gilt, ja. Und da würde mich jetzt interessieren, was für Erfahrungen du da in Wien, also unabhängig jetzt nicht nur von Party machen und Kibbutz Club, sondern auch sonst auch mit der innerhalb der jüdischen Community und diesem Safe Space, wenn es um Outing geht oder vielleicht ja auch, wer weiß, wer unsere Zuhörer sind. Vielleicht ist es ja auch wichtig, da irgendwo Anlaufstellen nennen zu können, wie eben zum Beispiel den Keshet Deutschlandverein oder so.
Also ich hoffe, dass der Kibbutz Club für sehr, sehr viele Menschen eben dieser Safe Space ist, wo Menschen sich eben auch so geben können und sollen, wie sie sind. Ja, wenn das natürlich alles friedlich ist, das wünschen wir uns schon und haben wir so erlebt. Wer jetzt nicht auf Party steht und da irgendwie etwas anderes braucht, das ist verstehe ich total. Ja, wer mal einfach jemanden zum Sprechen sucht, also die Party jetzt nicht unbedingt der beste Ort, um jetzt ernste Gespräche zu führen. Ich habe von einigen Menschen gehört, dass sie innerhalb der jüdischen Community, das ist ja auch eine sehr heterogene Masse an Menschen, ja, also das ist ja die Community oder das jüdische Leben gibt es ja so nicht, sondern das ist so facettenreich. Da gibt es für ja every strand of life gibt es da etwas. Und mir wurde zum Beispiel gesagt, und das fand ich sehr, sehr schön, ich war noch nie von der modernen jüdischen Community Or Hadash, also das neue Licht, ja, das ist so ein modernes Judentum. Die haben zum Beispiel immer vor der Regenbogenparade einen Arab Pride gehabt, ja, also einen Vorabend zur Pride-Parade, wo die Menschen zusammengekommen sind in diesem Community-Raum, also Or Hadash, und haben eben gemeinsam diesen Arab Bright begannen, ja, und ich glaube, da gab es auch was zu essen und man konnte eben über sich sprechen, das ist ein sehr offener Ort, auch wenn man ein bisschen religiös ist oder nicht so religiös ist, das ist vollkommen wurscht, man muss nicht einmal jüdisch sein, man kann dorthin gehen und das haben jetzt tatsächlich schon mehrere Menschen gesagt, dass sie dort waren und dass ihnen das sehr, sehr gut getan hat. Das ist tatsächlich offen auch für alle Konfessionen, einfach mal um das kennenzulernen. Finde ich einen sehr, sehr schönen Anlauf, eine sehr schöne Anlaufstelle. Ich besonders, mir hat auch immer das Jüdische Institut für Erwachsenenbildung, das ist ein sehr sperriger Name, aber die Julie Handmann, die das leitet, ist eine fantastische Frau, die auch durch ihre Offenheit nebst den Hebräischkursen und Jiddischkursen und israelischen Volkstanzkursen, die es dort gibt, eben auch eine ganz neue Linie reingebracht hat. Ja, Vorträge über Feminismus in Israel, den habe zum Beispiel ich gemacht, oder über queere Filme in Israel. Also wirklich auch diese Elemente reingebracht in dieses Bildungsinstitut, die es vorher nicht gegeben hat, die eben auch das ein bisschen überalterte Publikum ein bisschen verjüngt haben. Und also da würde ich auch wirklich schauen, dass man auf die Website einmal geht und sich dort einfach die Events anschaut. Das ist ein super Ort. Ich habe mich dort immer sehr, sehr wohl gefühlt. Habe auch tolle Leute dort kennengelernt, like-minded people. Und das war sehr, sehr schön. Das wären jetzt einmal meine Empfehlungen.
Ja, voll schön. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon an unserer Zeit. Wir sind gefühlt da durchgerannt. Wann, wo ist die Zeit hin? Also, ich würde so gerne noch weiter übers Feiern sprechen. An der Bar stehen.
Oh, an der Bar stehen und so was. Wir bestellen jetzt ein, nein, wir dürfen keine Werbung machen, ein Goldstar-Bier, da ist aber Mineralwasser.
Ja.
Wir bestellen jetzt ein Goldstar-Bier oder so oder irgend so ein Getränk und dann reden wir einfach über unsere nächste Israel-Reise und wo wir Party machen.
Aber es ist eh so laut, dass man eigentlich überhaupt nicht versteht, was die anderen reden. Man muss sich immer ins Ohr stellen.
Egal.
Aber Hauptsache, man steht mit einem Arm an der Bar.
Ja.
Oh, ich hoffe, dass diese Zeiten mal wiederkommen. Gibt's noch irgendwas außer die nächste Party-Einladung, die du loswerden willst?
Wie gesagt, das ist alles von der Infektionslage abhängig. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals in meinem Leben irgendwie sagen muss, aber es ist wie in einem dystopischen Endzeitroman. Wir haben tatsächlich den Club U, das ist unser Kibbutz sozusagen für den Kibbutzclub. Wir haben den reserviert, aber wir wissen nicht, ob die Partys quasi stattfinden können. Also ein Termin wäre, ich glaube, es ist der 8. Mai. Ich muss nur schauen, dass wäre der 8. Mai und im Juni haben wir den 26. Juni reserviert. Aber wie gesagt, ja genau, wir drücken jetzt alle 10 Daumen und so weiter, die wir haben. Wir wissen es eben noch nicht. Also Sicherheit geht vor. Wir werden auf alle Fälle schauen, nur wenn es möglich ist, angepasst an die Entwicklung der Pandemie, einfach immer die Kibbutz-Facebook-Seite checken, da würden wir ganz einfach dann auch die neueste Party posten. Und wenn alles safe ist und hoffen, dass ihr dann alle kommt.
Ja, dann glaube ich, sind das die wunderbaren letzten Worte. Wir sehen uns auf der Party.
Wir sehen uns beim Dancefloor.
Wie BOC. Ich denke mal, ich bin BOC, wenn ich Alkohol getrunken habe. Das ist sehr peinlich. Ich bin nämlich nicht.
Natürlich, ja, wer nicht? Also wer nicht? Also ich war sie schon sehr oft in meinem Leben. Sie ist die Queen.
Ja, also ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
I'm your beauty, you're my beast. Welcome to the